Trinken Sie noch Alkohol? Vielleicht gerade erst in den letzten beiden Wochen auf der Wiesn? Wir fragen uns heute, ist ein Bayern ohne Bier überhaupt denkbar? Also wir schauen uns dieses spezielle Kulturgut mal an, das ja auch ein Kulturgift ist. Und das haben auch inzwischen viele erkannt. Nicht zuletzt deshalb gibt es zum Beispiel die Bewegung vom Sober Oktober, also kein Alkohol den ganzen Monat lang. Und alkoholfreies Bier liegt ja eh auch im Trend, sogar in Bayern. Welche Rolle spielt Alkohol kulturell für uns? Und ändert die sich gerade? Darum soll es jetzt gehen. Ich bin Katrin Hasselbeck und ich freue mich, dass Sie dabei sind.
Perspektivwechsel. Kultur von allen Seiten. Auf Bayern 2.
Und natürlich gibt es auch jede Menge Musik über den Booze, den Alkohol. Das hier sind die Lumineers mit Gloria. Gerade ist es vorbei, das Oktoberfest, die Wiesn. Ein Riesenevent, bei dem ordentlich getrunken worden ist. 6,7 Millionen Besucherinnen und Besucher haben 7 Millionen Liter Bier getrunken. Der große Rausch hat sich über die ganze Stadt gelegt. Auf den zweiten Blick aber merkt man in unserer Gesellschaft, da ändert sich dann doch so einiges. In den sozialen Medien zum Beispiel, da geht der Trend Hashtag SoberCurious um. Auf Englisch und auf Deutsch wird international die Abstinenz propagiert. Und das von jungen Menschen.
If you've been looking for a sign to quit alcohol, this is it.
Okay, so recently I revealed to y'all that I am sober curious.
Ich habe einen super Tipp dafür, dass man es schafft, weniger Alkohol zu trinken, dass es nicht die ganze Zeit so extrem eskaliert. Ich bin jetzt seit 1,5 Jahren nüchtern.
I don't even want to give alcohol the chance for me to become addicted to it. If you are thinking about quitting alcohol, I really encourage you to do that. If you are sober curious.
Also für mich war das immer so, dass ich immer sehr viele gute Gründe gefunden habe, warum mein Alkoholkonsum nicht problematisch ist.
So I'm 25 and I made the decision on my 25th birthday to become fully sober from alcohol.
My free tips for Sober October if this is your first time doing it.
Sober Curious, Sober October. Alle werden nüchtern. Auch abseits der Bildschirme scheinen immer mehr Menschen immer weniger zu trinken. Selbst im Bierland Bayern, da stagniert auch der Absatz der Brauereien. Es gibt nur einen Bereich, in dem sie Wachstum verzeichnen, nämlich der Markt für alkoholfreies Bier. Davon verkaufen sie nämlich von Jahr zu Jahr mehr. Wir wollen heute auf Bayern 2 im Gespräch erfahren, warum und wie sich die Trink- und Rauschkultur in unserer Gesellschaft verändert. Dazu begrüße ich drei Gäste. Mia Gato, Simone Egger und Gunther Hirschfeld. Herzlich willkommen an alle drei.
Hallo.
Hi.
Mia Gato, fangen wir mit Ihnen an. Sie sind Journalistin und Autorin. Gemeinsam mit Mika Döring moderieren Sie jede Woche den Podcast Soda Club, Podcast für Unabhängigkeit. Und dieser Tag ist auch Ihr erstes Buch erschienen. Das heißt Rausch und Klarheit, der Alkohol, meine Familie, die Gesellschaft und ich. Das ist ein Buch über Nüchternheit, aber eben auch über eine überwundene Alkoholabhängigkeit. Und in dem Buch, da schreiben Sie unter anderem: Trinken erscheint mir auf einmal wie die dümmste Beschäftigung, die sich jemals jemand ausgedacht hat. Wie kommen Sie darauf?
Also ich persönlich war ja abhängig von Alkohol und habe deswegen hauptsächlich aufgehört. Aber als ich dann aufgehört hatte und angefangen habe, darüber nachzudenken, was Alkohol eigentlich ist, was die Natur dieses Rausches ist, wie der genau wirkt und was er genau macht, da bin ich eben zu dieser Erkenntnis gekommen, langsam. Und das ist einfach, wie ich schon sage, eine sehr, sehr dumme Beschäftigung ist. Es macht krank, es macht müde, es macht depressiv und es ist noch nicht mal ein besonders guter Rausch.
Und alles das, was Sie gerade sagen, wie gesagt, ist in Bayern ja Kulturgut. Simone Egger, Sie sind Kulturanthropologin, erforschen also die Alltagskultur der Menschen, derzeit als Juniorprofessorin an der Universität im Saarland. Vorher waren Sie viele Jahre in München, haben dort viel und lange sich mit dem Oktoberfest befasst, mit den Trachten und den Bräuchen dort. Würden Sie denn den Bierkonsum auf der Wiesn auch als Brauch bezeichnen?
Das Spannende am Oktoberfest ist ja, dass es sich immer wieder verändert und dass es wahnsinnig dynamisch ist, ne? Auch wenn es uns so vielleicht immer schon so gewesen und feststehend von A bis Z vorkommt. Diese Dynamik, dass der Rausch immer noch stärker werden muss und dass es noch immer exzessiver werden muss, das ist ja so ein Phänomen dann, würde ich sagen, ab Mitte 20. Jahrhundert erst. Und es ist eigentlich absolut im Sinne des Oktoberfests, dass sich da auch etwas entwickelt. Ich würde sogar sagen, weiterentwickelt.
Ob ein Oktoberfest ohne Bier vorstellbar ist, da können wir später noch drüber reden. Kommen wir zu Ihnen, Herr Hirschfelder. Sie hole ich auch noch in die Runde. Auch Sie kommen aus der Kulturwissenschaft, lernen an der Uni Regensburg. Und Ihr Forschungsschwerpunkt, der liegt auf der kulturwissenschaftlichen Ernährungs- und Agrarforschung. Auch aus heutiger Perspektive, Herr Hirschfelder, seit wann ist das Bier denn ein Sinnbild für den Freistaat?
Naja, eigentlich erst seit dem 16. Jahrhundert, seit dem Reinheitsgebot. Wir haben eine Dynamik, die sich so eigentlich einzeichnet, dass Bier eigentlich seit der Antike oder seit dem frühen Mittelalter, seit dem 5., 6. Jahrhundert eine elementare Rolle spielt in der bayerischen Ernährung und in der bayerischen Landwirtschaft, aber auf niedrigem Niveau. Wir haben im 16. Jahrhundert das Reinheitsgebot, das ist so ein erster Pflock, der eingeschlagen wird. Aber richtig los geht das eigentlich erst mit dem stärkeren Konsum in der Industrialisierung und mit dem Massenkonsum des 20. Jahrhunderts. Vorher waren auch die Menschen in Bayern ja, früher hätte man gesagt, Waisenknaben, war das, was das Biertrinken anbetrifft.
Das klingt für mich, als hätten wir eben ja so eine Exponentialkurve im Bierverbrauch, im Alkoholverbrauch hinter uns. Was sagt das denn jetzt über unsere Gesellschaft aus, wo wir da hingekommen sind, wenn ein alkoholisches Getränk für uns als Sinnbild steht? Frau Egger. Ich kann als Beispiel nennen, der BR hat gerade eine Jubiläumskampagne. Bayern schreibt sich mit BR. Ein Plakat davon zeigt ein großes Bierglas.
Jede Region hat doch eigentlich etwas, was für sie vermeintlich total typisch ist. Ich bin ja gerade in Würzburg und natürlich ist hier der Wein überall ganz typisch. Und wir leben ja in einer Zeit, in der eben auch Bilder sehr, sehr wichtig sind. Aber trotzdem ist ja die Frage, mit was dieses Bierglas heute dann gefüllt ist, ne? Und das ist ja unser Punkt. Das heißt, dieses gelbe Getränk, das da drin ist, das muss eben nicht zwingend mit Alkohol sein. Und das ist das Spannende. Wir sind in einer späten Moderne jetzt, wo eben so vieles gleichzeitig möglich ist. Und auch wenn die Brauereien und ihre Werbung so eng mit Bayern verschmolzen sind, dass man es gar nicht mehr trennen kann vom Image, heißt es, wie gesagt, nicht, dass das Getränk immer dasselbe sein muss, das dann drin ist.
Aber jetzt nochmal auf diese Entwicklung, die da gerade eintritt. Also wir kommen, kann man sagen, von einem Peak und entwickeln uns davon weg. Und was sagt das über unsere Gesellschaft aus? Herr Hirschfelder, wollen Sie dazu was sagen?
Ja, wir haben ja zwei Pole der Betrachtung. Wir haben auf der einen Seite einen Alltagskonsum, den haben wir gerade im Blick, da geht es ein bisschen runter. Und wir haben auf der anderen Seite einen medialen Diskurs, eine Performancebühne, wo Bayern ja identitätsstiftend ist und verbunden wird mit Bildern, wo Bayern eigentlich erst im 20. Jahrhundert allmählich erfunden worden ist als Marke, als Tourismusmagnet. Und Menschen, die von außen auf Bayern schauen, die haben eine touristische Erwartung. Und die besteht eben in weiß-blauem Himmel, in einem Bergpanorama, in Brezen, in Bier und so weiter. Und wenn wir heute nach Berlin schauen, wir gucken uns die internationale Tourismusszene an, dann haben wir Touristinnen und Touristen, die kommen aus Japan oder China oder USA, die sehen eine weiß-blaue Raute und einen Bierkrug und denken, aha, Deutschland, das ist alles Deutschland, da gehe ich hin und da weiß ich, dass ich was typisch Deutsches kriege, deshalb bin ich ja hier. Und so ist eben dieses Bier-Thema und das Bierbild und das Biernarrativ vielschichtig.
Frau Gato, der Herr Hirschfelder hat gerade schon Berlin erwähnt. Sie leben dort, da ist es vielleicht nicht unbedingt das Bier, aber natürlich die Clubkultur ist sehr groß und die ist ja auch nicht rauschfrei. Ich weiß auch, Sie haben als Barkeeperin gearbeitet. Mhm. Wie sehen Sie denn diese Entwicklung aus Ihrer Perspektive, die Sie ja selbst für sich beschlossen haben, keinen Alkohol mehr zu trinken und ja auch sagen, Sie waren alkoholabhängig?
Also ich begrüße diese Entwicklung natürlich und ich meine, das Sinnbild oder das Identitätsstiftende oder ich würde auch als Designerin sagen Branding dieses Bieres in Verbindung mit Bayern ist natürlich einfach eine Marketingstrategie. Ja, das hat ja erstmal mit der Droge an sich gar nicht so viel zu tun. Das ist halt einfach ein Geschäftsfaktor so und da ist ja auch sehr viel Geld drin. Deswegen finden die Brauereien das natürlich gut, wenn sie Sinnbild für Bayern sind. In Berlin wird allerdings genauso viel gesoffen, sag ich jetzt mal. Und ich glaube, dass diese gesellschaftliche Debatte, die gerade so ein bisschen anfängt, eigentlich nur, also meine persönliche Einschätzung ist, dass sie darauf basiert, dass wir uns generell sehr viel, viel mehr als früher über mentale Gesundheit unterhalten. Mhm. Also, und mentale Gesundheit entstigmatisieren zum Beispiel ja auch Depressionen und Angststörungen und all diese Dinge werden entstigmatisiert und wir reden da offener drüber und das beinhaltet eben auch die Abhängigkeitserkrankungen, aka den Alkohol.
Was mich jetzt interessieren würde, dieser neue Trend, den Sie angesprochen haben, der mit dem Hashtag Sober Curiosity zum Beispiel einhergeht. Das kann man ja ungefähr übersetzen mit nüchterne Neugierde. Frau Gato, wie definieren Sie das, Sober Curiosity?
Sober Curious heißt eigentlich nur, dass man über seinen Alkoholkonsum reflektiert und den möglicherweise auch komplett abstellt. Und zwar ohne eine Abhängigkeitserkrankung gehabt zu haben. Also sozusagen Leute, die normal oder normalisiert oder moderat trinken, überlegen sich, ist es eigentlich gut für mich? Ist es gut genug, so wie es ist? Und sollte ich das nicht vielleicht einfach lieber lassen? Obwohl ich noch keinen Tiefpunkt hatte, obwohl ich noch nicht in der Gosse liege. Es ist einfach eine Verschiebung der Toleranz nach unten.
Jetzt, wenn Sie das so beschrieben haben, verstehe ich auch das Curiosity, also die Neugierde daran. So dieses, wie wäre es eigentlich ohne, bevor es zu spät ist. Herr Hirschfelder, Frau Egger, ist Ihnen der Begriff schon begegnet?
Mir ist der Begriff schon begegnet, tatsächlich vor allen Dingen in den Insta-Reels.
Ja, und wenn ich da einhaken darf, wir haben ja einen Paradigmenwechsel ungefähr seit einer Generation, seit den 1990er Jahren. Bis dahin haben wir eigentlich eine kulturelle und eine Trinksituation in Deutschland und in Bayern. Die hat die Zigarettenwerbung mal in den 70er Jahren mit dem Slogan umschrieben, Genuss ohne Reue. Und so lebten wir auch. Wir kamen als Gesellschaft aus der Nachkriegszeit, aus dem Zweiten Weltkrieg. Da haben wir ein Gesundheitsbewusstsein gehabt, dass man gesagt hat, krank ist man dann, wenn der Arm ab ist, aber ansonsten ansonsten ist alles in Ordnung. Und wir haben dann seit den 1990er Jahren eine neoliberale Entwicklung in der Gesellschaft, die uns wegführt von Ideologien, von politischen Ideologien. Wir haben parallel einen Bedeutungsverlust der Kirchen und der Religion. Der Mensch ist seitdem zunehmend auf sich geworfen, achtet auf seinen Körper. Und da sind wir eben sehr sensibel, wenn es darum geht, in die Leberkässemmel zu beißen oder ein Bier zu trinken. Wobei ich hier nochmal eindeutig die Frau Gato unterstützen möchte in dem Sinn, dass Alkohol eben ein Zellgift ist und dass wir eine Suchtgefahr haben. Wir haben viele Menschen in Deutschland, die können problemlos und gut mit ein bisschen Alkohol leben. Wir haben aber eine Situation, dass wir um die 2 Millionen alkoholkranke Menschen in Deutschland haben und weitere 3 bis 4 Millionen, die ein kritisches Konsumverhalten haben. Und da müssen natürlich Reißleinen gezogen werden.
Und wir reden auch gleich weiter über die Entwicklung zur neuen Nüchternheit, wem sie hilft, aber auch über Kritik daran. Zuerst hören wir aber eine Musik, nämlich von einem, der über seinen Weg aus der Alkoholabhängigkeit auch selber gesprochen hat, nämlich von Elton John. She packed my bags last night, pre-flight. 0 hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much. I miss my wife. It's lonely out in space on such a time. Timeless flight. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Oh no, 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 I'm a rocket man. Rocket man.
Cold as hell, and there's no one there to raise them. If you did, and all the science I don't understand, it's just my job.
Rocketman von Elton John. Hier ist Bayern 2 mit Katrin Hasselbeck am Mikrofon. Und wir fragen uns heute, wie und weshalb verändert sich der Umgang mit Alkohol in der Gesellschaft gerade? Darüber spreche ich mit der Autorin Mia Gato und den Kulturwissenschaftlern Simone Egger und Gunther Hirschfelder. Vielleicht erinnern Sie sich ja auch an die Schlagzeilen von jugendlichen Komasäufern, an Berichte über dieses gefährliche Phänomen. Ist erst ein paar Jahre her, aber inzwischen zumindest in den Medien komplett verschwunden. Ist das jetzt ein Zufall oder schon ein positives Ergebnis der neuen Nüchternheit? Wie würden Sie es beurteilen, Frau Egger?
Ich habe tatsächlich 2009 habe ich das schon gemacht für die Jubiläumsausstellung im Münchner Stadtmuseum, die dann 2010 stattgefunden hat, 200 Jahre Oktoberfest, eine Fotostrecke gemacht zum Vorglühen.
Oh, da war ich dann, kommt der Hügel jetzt?
Nicht der Hügel, aber ich war dann tatsächlich an dem zweiten Wiesnwochenende 2009, das werde ich nie vergessen, schon morgens um 7 auf dem Oktoberfest. Und da war das ja tatsächlich an dem Peak, dass da 14, 15, 16-Jährige standen. Die haben die ganze Nacht schon getrunken und sind dann angestanden vor den Zelten. Und das finde ich eigentlich das Fatalste, dass dieser Wettbewerb dann so weiter transportiert wird, ne? Auch in ganz junge Generationen hinein. Und mir kommt schon so vor, dass da jetzt aber auch mit hineinspielt, dass sich auch so Vorstellungen von Männlichkeiten tatsächlich verändern. Also wir werden in unserem Leben immer so Phasen haben, so wie so Initiationsriten und auch die Jugendlichen, die so eine Phase des Austestens haben. Aber die Frage ist ja dann auch, wie wird es dann gesamtgesellschaftlich aufgenommen? Wird es nur gutiert oder wird da auch mal diskutiert, naja, das ist vielleicht nicht der ideale Weg oder es gibt auch noch andere Wege?
Ich war vorgestern Abend mit ein paar Freunden zusammen im Wirtshaus. Ich habe alkoholfreies Bier getrunken. Irgendwann kam dann der Wirt und wollte eine Runde Schnaps schmeißen und hat gefragt, wer mag einen? Und ich und noch eine andere haben gesagt, nee, wir bitte nicht. Und wir bekommen dann nichts. Also das heißt, dann haben 4 von 6 haben einen Schnaps getrunken oder 5, ich weiß nicht mehr, und 2 saßen da ohne. Das heißt, dieses Alkoholtrinken hat ja nach wie vor was, also dieses Gemeinschaftsstiften ist schon noch da, oder, Frau Gatto?
Also für mich persönlich, ehrlich gesagt, ist die größere und stärkere Gemeinschaft mittlerweile in meinem Leben die Leute, die es eben nicht machen. Mhm. Also ich habe das eigentlich nie als besonders gemeinschaftlich oder gesellig erlebt. Natürlich wird überall getrunken und natürlich hat man mit Konsequenzen zu rechnen, wenn man Nein sagt, immer noch. Aber so besonders gemeinschaftlich habe ich das eigentlich nie empfunden. Auch nicht zu der Zeit, als ich noch getrunken habe. Weil eigentlich wird man ja nur deswegen aufgefordert, von den anderen Gästen, mit denen man da ist, zu trinken, weil sie ja ihr eigenes Trinken auch irgendwie rechtfertigen und legitimieren müssen.
Ich habe das Gefühl, Herr Hirschfelder, dass Sie da einspringen wollen.
Ja, natürlich, unbedingt. Also erstmal, wir haben gerade gesprochen über die Menschen, die leider oder nicht leider Alkohol trinken. Wir müssen bei jungen Menschen und bei alten Menschen im Auge behalten, alle Menschen, die Alkohol trinken, haben irgendeinen Grund dafür. Und Alkohol wirkt angstlösend, wirkt krampflösend, wirkt euphorisierend, zumindest bis zum mittelgradigen Rausch. Und dann haben wir eine Dynamik sozusagen der Alkoholwirkung, die auch ins Entgleitende geht und die total krank ist. Und wenn wir die Kneipenrunde haben, dann haben wir eben genau diese Wirkung. Alkohol wirkt ein bisschen enthemmend und euphorisierend. Und wenn ich eine Gaststättendynamik habe, dann sind eben Menschen, die Alkohol konsumieren, verhalten sich auch anders, sie reden auch anders. Und wir haben ja, und jetzt kommt der Punkt, der für heute so spannend ist, wenn ich an die ältere Kneipenkultur des Vorinternetzeitalters denke, da konnte man abends in der Gaststätte ja sagen, was man will. Das ist kaum sanktioniert worden. Und wenn der Abend vorbei war, dann war es wieder vergessen. Heute sind wir Social Media addicted und was gesagt wird, das merkt man sich, das fotografiert man, das nimmt man auf und so weiter. Und das verändert eben auch den Alkohol und führt dazu, dass manche Menschen schon genau aus diesen Gründen eben nüchtern bleiben wollen oder müssen.
Ja, wollen oder müssen, das finde ich eine spannende Frage. Und ist es Toleranz oder ist es Schutz, ne? Also gerade wenn man über einen Zwang spricht, also da trinken welche, muss ich mittrinken. Frau Gatto, Sie haben gerade gesagt, Ihre Community ist jetzt die Sober-Community, aber es kann ja jetzt auch nicht sein, dass da die nächste Spaltung der Gesellschaft stattfindet, oder? Also wie schaffen wir denn das jetzt gemeinsam?
Also ich persönlich bin sehr dafür, dass alle Leute machen, was sie wollen und das inkludiert auch Trinken. Mein Augenmerk liegt eigentlich eher bei den Leuten, die unter dem Trinken leiden. Also unter ihrem eigenen und auch unter dem von engen Angehörigen oder Freunden. Es kennt ja jeder jemanden, der damit ein Problem hat. Und die Entstigmatisierung, die mit dieser Sober Curious Bewegung einhergeht, führt ja auch dazu, dass die Leute sich schneller Hilfe suchen, dass sie mehr Hilfsangebote finden können, dass sie mehr Leute finden, die auf ihrer Seite sind, dass sie sich nicht alleine fühlen, dass sie sich nicht ausgeschlossen fühlen mit ihrem Nichttrinken. Je mehr wir werden, desto einfacher ist es ja auch für die einzelnen Leute, sich da rauszubewegen aus dieser überrepräsentierten Gruppe der Trinkenden.
Es hat sich ja auch noch ein sehr großer Player eingeschaltet diesen Sommer, nämlich die WHO, die Weltgesundheitsorganisation. Die hat ja auch noch rausgehauen, dass sie mittlerweile von jeglichem Alkoholkonsum abrät. Also jeder, der gemeint hat, ach, dieses eine Glas Rotwein am Abend, das tut mir ja noch gut. No. Nüchternheit ist so gesehen jetzt eine positive Entwicklung zu mehr Gesundheit. Wie sehen Sie denn diese Einstufung, Herr Hirschfelder?
Ja, ich sehe die kritisch, weil wir in allen Kulturen sozusagen bestimmte Rauschmittel haben, die sich immer wieder rausbilden. Kultur geht offensichtlich nicht ohne bestimmte Drogen, die sich eben zeitabhängig verändern. Und der Mensch ist eben ein Kulturwesen und als Kulturwesen ist er auch mängelbehaftet. Und solche Verbote, die führen nicht unbedingt weiter. Wir kriegen diesen Zwiespalt mit Frau Gatto gar nicht aufgelöst, weil natürlich ist es besser, nicht zu trinken, seinem Alkohol, seinem Körper kein Zellgift gut zu führen. Aber Menschen tun es nun mal und wir sind eben eine Gesellschaft, die unter Druck steht, die auch nicht mehr zusammensteht. Viele Menschen fühlen sich eben einsam und da, wo der Alkohol wegfällt, da kommen eben auch andere Drogen hinzu.
Könnte ich da einhaken?
Ja, ich ganz kurz. Sehr gerne, Frau Gatto.
Sie haben gerade das Wort Verbot genannt. Und das wird immer wieder gemacht, wenn Leute, wenn irgendwelche Organisationen oder die Presse oder so kritisch über Alkohol aufklärt und sagt, was es wirklich ist, wird immer sofort von Verboten gesprochen. Dabei ist das, was die WHO gemacht hat, die Weltgesundheitsorganisation, by the way, deren Job das überhaupt nicht ist, irgendwas zu ermutigen, sondern sie soll einfach nur darüber aufklären, was es ist. Und sie hat nichts verboten. Sie hat einfach nur gesagt, keine Menge ist gesund.
Ich würde da auch gerne noch was dazu sagen.
Ja, Frau Egger, gerne.
Und das ist ja so ein Phänomen unserer Zeit, dass wir dann immer fragen, wer hat Recht, wer hat Unrecht, ist es ein Verbot, geht jetzt alles extrem auseinander. Ich finde, das Spannende ist ja in diesem Fall, dass es plötzlich Positionen gibt, auch öffentlich, auch über die Medien, wie jetzt Sober Curious, die jetzt auch eben neben dieser Dominanz des Biertrinkens und des 6,7 Millionen Mass sind verkauft worden, einfach sich auch positioniert. Das heißt, ich habe einfach verschiedene Modelle auch gleichzeitig. Und ich erinnere nur an die Debatten um die Frage, kann eine Kantine überleben, wenn sie einen fleischlosen Tag die Woche anbietet? Oder was passiert, wenn ich im Restaurant nicht mehr rauchen darf? Und auch da ist jeweils ja mindestens die Welt untergegangen und es erscheint uns heute total selbstverständlich. Ja, und ich denke, beim Bier ist es einfach ganz wichtig oder überhaupt bei Alkohol, dass hier andere Positionen, andere Zugänge auch in der Debatte auftauchen, dass auch gerade vor allen Dingen junge Menschen vielleicht auch etwas von diesem Druck befreit werden.
Ja, und das Zweite ist, wir haben natürlich verschiedene Milieus in der Gesellschaft. Wenn wir über die Gesellschaft als Ganzes sprechen, kommen wir in diesem Bezug kaum weiter. Und wir haben bei einem Teil der netzaktiven jungen Leute eine große Affinität eben weg vom Alkohol. Aber wir haben auf der anderen Seite ganz andere Milieus und auch ganz andere Drogen. Wir haben eben Milieus, die stärker synthetische Drogen konsumieren. Wir haben eine Cannabis-Legalisierung, die hier ein Stück weit abfällt. Wir haben ein Suchtverhalten etwa bei übermäßigem Sport, bei übermäßigem Kraftsport. Und wir haben neue Ideologien, die sich mit einer Drogenproblematik verschränken. Das ist vor allem der Rechtsextremismus. Und da sehen wir Milieus, die gerade dieses Sober Life, dieses drogenfreie und alkoholfreie Leben als Angriff auf ihren Lebensstil verstehen.
Da haben wir jetzt ein großes Feld aufgemacht. Mich interessiert als nächstes die Frage nach dem Mittelmaß. Aber darüber sprechen wir nach der nächsten Musik. Da wollen wir dann auch noch in die Zukunft blicken, wie denn jetzt das Verhältnis von Alkohol und Gesellschaft in Zukunft aussehen könnte. Jetzt hören wir aber die 27 Jahre alte Sängerin Lord und die singt über das, was wir heute besprechen, nämlich das Nüchternsein. Sober. Oh God, I'm clean out of air in my lungs. It's all gone. Played it so nonchalant. It's time we dance with the truth. Move along with the truth. Oh. Sleeping through all the days, I'm acting like I don't see every ribbon you used to tie yourself to me. But my hips have missed your hips, so let's get to know the kicks. Will you sway with me, go astray with me? King, queen of the weekend, ain't a pill that could touch our rush. What will we do when we're sober? In a dream with a fever, bet you wish you could touch our rush. But what will we do?
These are the games of the weekend. We pretend that we just don't care, but we care. I'm a dream with a fever. Bet you wish you could touch our rush. Oh God, I'm closing my teeth around this liquor wet limelight. Lose my mind, I know you're feeling it too. Can we keep up with the rules? The body's all through my house. I know the story by heart. Jack and Jill get fucked up and possessive when they get dark. But my hips are missed your hips, so let's get to know the kicks. Will you sway with me, go astray with me? King, queen of the weekend, ain't a pill that could touch our rush. But what will we do when we're sober? I'm in your dream with a fever, bet you wish you could touch our rush. But what will we do when we're sober? These are the games of the weekend. That we just don't care, but we care. I'm in your dream with a fever. Bet you wish you could touch our brush.
Sober von Lord im Kulturleben auf Bayern 2. Und übers Sobersein, die neue Nüchternheit, unser sich wandelndes Verhältnis zum Alkohol, spreche ich heute mit Mia Gatto, Simone Egger und Günther Hirschfelder. Und wir haben gerade über die vielen Extreme in der Gesellschaft geredet. Sowohl über die bekannte Spaltung, über das Rechtsextreme. Wir haben darüber gesprochen, welche Rolle Alkohol übernimmt oder dann andere Drogen, wenn es nicht der Alkohol ist. Herr Hirschfelder, wieso fällt es uns denn so schwer, ein gesundes Mittelmaß zu halten?
Ja, manchen Menschen fällt es ja leicht, ein gesundes Mittelmaß zu halten. Aber in Bezug auf Drogen und Alkohol haben wir bei vielen Menschen einen totalen Druck. Und wir haben ja letztlich nicht nur eine Willenssituation, sondern eine psychosoziale oder auch psychiatrische Ausgangslage. Und da sehen wir eben Milieus, die stärker von so einer Drogen- und Alkoholproblematik betroffen sind. Diese Appelle an ein gutes Leben, an ein gesundes Leben, an ein fleischfreies Leben, an ein super gesundes Leben, die erreichen eben dann vor allem Menschen, denen es ohnehin gut geht, die sich das leisten können. Und wir sehen in unseren Feldstudien, wo es auch um solche Sachen geht, immer wieder Leute, die sagen in Bezug auf Alkohol und Ernährung, ich weiß schon, dass mit meinem Leben da irgendwas nicht stimmt, aber ich habe im Augenblick echt andere Probleme und da brauche ich abends auch ein Entspannungsmittel.
Hat also auch was mit einem gewissen Leidensdruck zu tun oder auch mit einem gewissen Hinschauen können. Frau Gatto, wie war das denn bei Ihnen? Wann haben Sie diese Entscheidung getroffen und warum und wie schnell haben Sie es geschafft, auf Alkohol zu verzichten?
Ich habe die Entscheidung getroffen, komplett aufzuhören, als ich verstanden habe, dass ich abhängig bin und dass der Alkohol mir nichts geben kann, was ich suche. Letztendlich, also ich hatte schon erheblichen Leidensdruck, obwohl ich auch sagen muss, dass es noch viel schlimmer hätte werden können. Also ich hatte eigentlich noch alle äußerlichen Errungenschaften sozusagen des funktionalen Lebens, die man so haben kann. Also ich hatte Job und Freunde und so weiter. Aber ich hatte auch schon depressive Verstimmung vom Trinken. Ich hatte eine sehr angespannte Beziehung zum Trinken. Ich habe sehr viel darüber nachgedacht. Meine Kater wurden schlimmer. Also diese ganze Symptomatik, die halt viele Leute, die regelmäßig trinken, auch kennen und irgendwann entwickeln. Wie jetzt auch schon gut rausgearbeitet wurde, lernen wir das ja alle kollektiv.
Kommen wir noch kurz dazu, wie Sie es geschafft haben?
Ich bin zu den anonymen Alkoholikern gegangen damals und habe gesehen, dass da sehr, sehr viele unterschiedliche Leute sitzen. Also es ist eine sehr diverse Gruppe von Menschen, die irgendwann einmal ein Problem damit entwickelt haben oder irgendeine Art von Leidensdruck durch Alkohol erlebt haben und dann aufgehört haben.
Herr Hirschfelder, Sie blicken in Ihren Büchern weit zurück, beschreiben lange Entwicklungen. Wenn wir jetzt schauen, ob sich da was verändert derzeit, wie lange dauert das denn, bis sich die Ess- oder Trinkkultur in einer Gesellschaft tatsächlich signifikant verändert? Und was prognostizieren Sie da jetzt in Bezug auf den Alkohol?
Normalerweise ist das ein relativ langsamer Tanker, der sich nur zögerlich verändert. Wir sind allerdings im Augenblick in einer Zeit beschleunigten kulturellen, gesellschaftlichen und politischen Wandels, wo die Karten so schnell neu gemischt werden, dass wir einfach eine unglaubliche Dynamik haben, auch in Bezug auf die Ernährungsgewohnheiten und eben auch auf die Trinkgewohnheiten. Insofern ist das ganz schwer zu sagen. Wir sehen aber grundsätzlich, dass wir eine sich weiter differenzierende und aufspaltende Gesellschaft haben, die verschiedene Gruppen noch mal stärker herausbilden wird, bei denen einige mehr trinken und andere weniger trinken. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2 ist, diese Dinge erleben auch bestimmte Konjunkturen. Und das ist abhängig von vor allem auch den ökonomischen Rahmenbedingungen. Eine Gesellschaft, die in den klimatischen und kriegsmäßigen Krisenmodus schaltet, wird diese Punkte mit der gesunden Ernährung und dem alkoholfreien Leben wieder in der Prio-Liste nach hinten schieben.
Und Frau Egger, wie geht's Ihnen Alltagskultur ohne Alkohol? Was glauben Sie, ist das vorstellbar in Bayern?
Die Frage ist, ob es tatsächlich so ganz ohne sein muss. Es wäre ja schon etwas gewonnen, wenn dieser selbstverständliche Gruppenzwang etwas aufgehebelt würde. Und beim Oktoberfest kann man das ja immer wunderbar beobachten. Ich meine, das Fest gibt seit 200 Jahren. Es erfindet sich permanent neu, kann man wirklich sagen. Auch gerade, wenn man ein bisschen länger zurückblickt. Und eine Neuerung, die uns ja jetzt immer schon ganz selbstverständlich vorgekommen ist, ist die Eudewiesen. Dieses Jahr leider ohne Herzkasperlzelt. Aber schon da wurde ja auch sichtbar, es gibt auch andere Weisen, zum Beispiel so etwas wie das Oktoberfest zu denken. Und da würde ich sagen, es gibt doch Hoffnung, beziehungsweise ist aus kulturwissenschaftlicher Perspektive einfach spannend zu sehen, was passiert denn da in der nächsten Zeit. Offensichtlich ist ja auch nicht der alkoholfreie Bierabsatz so gestiegen, sondern vor allen Dingen auch der Spezi- und Apfelsaftabsatz. Das ist ja auch bemerkenswert.
Ich würde gerne nochmal über die Idee von einem Verbot sprechen, beziehungsweise über Maßnahmen. Also ich habe, glaube ich, Frau Gatto, Sie jetzt auch so verstanden, dass Sie kein Verbot jemals einfordern würden. Aber wenn es jetzt zum Beispiel um sowas wie Werbung oder Konsum im öffentlichen Raum geht, würden Sie sich da was wünschen, eine Veränderung, auch eine gesetzlich verankerte Veränderung, Frau Gatto?
Ja, absolut. Also andere europäische Länder machen das ja schon vor. Zum Beispiel Schottland hat in den letzten Jahren ein paar Maßnahmen durchgesetzt. Oder auch die skandinavischen Länder machen das ja. Also das was Sie gesagt haben, ne? Werbeverbote, Sportsponsoring-Verbote, die alkoholischen Getränke in speziellen Shops verkaufen, nicht mehr im Supermarkt und so weiter. Altersgrenzen hoch, Steuern hoch und so weiter. Das sind alles Maßnahmen, die erwiesenermaßen funktionieren. Und die überhaupt keine Verbote von irgendwas erforderlich machen.
Und wie würden Sie jetzt, Herr Hirschwelder, die Wirkung von solchen Maßnahmen, ich nenne es jetzt kein Verbieten, sondern ein Leiten, ein Lenken einschätzen?
Also eingreifende Maßnahmen wirken auf jeden Fall. Und das habe ich in einer Studie über das 19. Jahrhundert gezeigt, als man in England von der sogenannten Branntweinpest sprach. Da haben der Ginpest, da haben die Steuererhöhungen in den 1830er Jahren den Konsum merklich gemindert. Das führt allerdings dazu, dass wir eine Errungenschaft, die wir jetzt haben, nämlich die Demokratisierung der Ess- und Trinkverhaltensweisen, wieder zurücknehmen. Alkohol würde stärker eine Elitenangelegenheit werden. Und Menschen mit weniger ökonomischer Kraft würden Alkohol substituieren durch andere Drogen. Das andere ist, wir leben in einer Zeit permanenter Ausnahmen. Viele Menschen sind dauernd in irgendwelchen Diäten. Auf dem Kreuzfahrtschiff wird gegessen ohne Ende. Und so haben wir eben dieses Yin und Yang in allem und eben auch im Trinkverhalten. Und da sehen wir zumindest in einer historischen Betrachtung, dass wir lange währende Konstanzen haben. Der Weg zu einer nüchterneren Gesellschaft, den müssen wir irgendwo bestreiten. Aber er ist weit und die Frage ist, ob er gangbar ist.
Jetzt habe ich an Sie drei noch eine letzte Abschlussfrage, nämlich was wünschen Sie denn jetzt der Gesellschaft in Bezug zu unser aller Umgang mit Alkohol? Frau Gatto.
Ich wünsche mir Entromantisierung von Alkohol. Ich wünsche mir, dass es mit dem Alkohol den gleichen Gang nimmt wie mit den Zigaretten und ich glaube auch, dass es so sein wird. Also Zigaretten sind jetzt nicht verboten, aber die Maßnahmen, die in den letzten Jahrzehnten durchgesetzt wurden, die haben bewirkt, dass es nicht mehr romantisiert wird, dass es nicht mehr selbstverständlich ist zu rauchen und dass jemand, der aufhört, keinen Grund mehr dafür braucht, außer dass es ungesund ist.
Herr Hirschfelder.
Ich würde dem völlig zustehen. Ich denke gerade an ein altes Lied von Udo Jürgens, das heißt, ich wünsche dir Liebe ohne Leiden. Und das wünsche ich uns auch als Gesellschaft für den Alkoholkonsum.
Frau Egger,
Ja, wünschenswert wäre auch, dass Bier oder Alkohol nicht gleich mit Kultur oder Tradition gleichgesetzt werden, sondern dass man sich anschaut, wie dynamisch Traditionen, wie dynamisch kulturelle Praxen funktionieren und dass es eben durchaus alles gleichzeitig möglich ist, entromantisiert, wie Frau Gatto schon gesagt hat. Wäre wünschenswert.
Ja, herzlichen Dank an Sie drei, an Simone Egger, Mia Gatto und Gunther Hirschfelder. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Danke sehr.
Danke in die Runde. Ebenso. Tschüss.
Tschüss. Diese Diskussion, die finden Sie wie jeden Donnerstag im Internet als Podcast, zum Beispiel in der ARD-Audiothek unter dem Stichwort Nachtstudio. Und wenn Sie weiter lesen wollen, Mia Gatos Buch ist soeben erschienen, hat den Titel Rausch und Klarheit, der Alkohol, meine Familie, die Gesellschaft und ich.